ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann. Schön, dass ihr zum Abschluss der Woche dabei seid. Wir gehen ins Wochenende und viele von euch auch in die Maiferien. Mit viel Sonne heute und mit einem wichtigen Realitätscheck. Wir leben in unsicheren Zeiten und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, der hat uns diese Woche in seiner Regierungserklärung mehr Sicherheit durch mehr Polizistinnen und Polizisten versprochen.
Wir haben den Personalbestand der Polizei Jahr für Jahr um rund 100 Polizeikräfte verstärkt und setzen diesen Kurs fort mit mehreren hundert zusätzlichen Stellen in dieser Legislatur.
Hamburg will 500 zusätzliche Stellen bei der Polizei schaffen. Das Problem ist nur, viele Polizeibeamte scheitern schon in der Ausbildung. Ob das dann überhaupt klappen kann mit den vielen zusätzlichen Polizisten, da kümmern wir uns gleich ausführlich drum. Außerdem geht es um einen Promi-Prozess. Sänger Mark Terenzi steht vor Gericht. Es geht um Gewaltvorwürfe und eine Partynacht in Hamburg. Und zum Schluss gibt's wie immer unsere Kulturtipps für ein spannendes Wochenende in Hamburg. Wir haben Freitag, den 23. Mai. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
500 zusätzliche Polizistinnen und Polizisten, um Hamburg sicherer zu machen. Die hat der Senat angekündigt. Aber es dürfte schwierig werden, so viele neue einzustellen, denn viele scheitern schon in der Ausbildung. Fast 27% im aktuellen Jahrgang im mittleren Dienst an der Hamburger Polizeiakademie, die haben ihre Ausbildung nicht abgeschlossen. Das hat Elias Bartel recherchiert. Elias, warum gibt es da eine so hohe Durchfallquote?
Ja, da kommen echt mehrere Dinge zusammen. Also einerseits sind die Anforderungen gestiegen. Also ein Polizist heutzutage muss ja deutlich mehr können als ein Polizist in den 70ern, 80ern. Und dazu kommt noch, dass viele Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr so ganz das mitbringen, was sie eigentlich bräuchten. Also es scheitert schon an den Grundlagen. Rechtschreibung, der Ausdruck, Belastbarkeit. Und wenn jemand schon keinen ordentlichen Bericht schreiben kann oder sich in Einsätzen schnell verunsichern lässt, dann wird's halt auch im Berufsalltag schwierig. Zweitens, im mittleren Dienst gibt es vergleichsweise niedrige Zugangshürden. Also die haben den Einstellungstest, wer den besteht, praktisch und auch theoretisch, der ist erstmal drin, egal ob knapp geschafft oder mit Bestnote, weil die Auswahl einfach nicht mehr da ist. Und dazu kommt noch, dass es in der Praxis oft an den guten Anleitern fehlt. Also früher haben das erfahrene Polizisten gemacht, die 10, 20 Jahre da im Dienst waren. Und heute machen das teilweise Kollegen, die noch nicht mal verbeamtet auf Lebenszeit sind oder selber gerade noch aus der Ausbildung kommen. Die müssen selber noch lernen und das dann gleichzeitig schon jemandem beibringen, ist sehr herausfordernd. Sowohl für den Polizisten als auch für den Polizeischüler.
Das sind ja doch schon erhebliche Probleme, die du da schilderst. Du hast ja auch mit vielen Polizistinnen und Polizisten gesprochen und hast auch mit denen Kontakt. Ist es denn da realistisch, jetzt schon bald 500 Polizistinnen und Polizisten neu einzustellen?
Also wenn ich ehrlich bin, dann wird das wirklich schwer. Hamburg möchte diese zusätzlichen 500 Stellen schaffen und dann kann man sich schon fragen, wer diese Stellen überhaupt besetzen soll. Und da ist das größte Problem, dass seit Jahren die Bewerberzahlen sinken. Die Anforderungen steigen aber und viele, die dann anfangen, merken erst mittendrin, dass der Job nichts für sie ist. Also mehr Stellen auf dem Papier bringen halt nichts, wenn am Ende nicht genug Leute in die Ausbildung zusammenkommen.
Was fordern jetzt die Polizeigewerkschaften, mit denen hast du ja auch gesprochen, um dann das Ziel vielleicht doch noch zu erreichen?
Ja, die Gewerkschaften, die sagen ziemlich klar, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Der mittlere Dienst, also der Ausbildungsgang mit mittlerer Reife, der soll abgeschafft werden. Und stattdessen sollen alle neuen Polizisten direkt in den gehobenen Dienst mit Abitur oder Fachhochschulreife. Und da kann man dann noch auswählen, wirklich nach Leistung. Die Idee dahinter ist, wenn man halt nur die Besten nimmt, also von Anfang an ein höheres Niveau, dann steigen auch die Chancen, dass sie durch die Ausbildung kommen oder noch besser durch die Ausbildung kommen und später im Dienst dann auch souverän auftreten. Das ist ja ganz wichtig, auch dem Bürger gegenüber. Thomas Jungfer von der DPOLG, also der Deutschen Polizeigewerkschaft, sagt, dass andere Bundesländer wie NRW, Hessen oder Niedersachsen das schon lange so machen. Also wir sind tatsächlich eins der letzten Bundesländer, wo es diesen mittleren Dienst noch gibt. Die Gewerkschaft der Polizei, also die andere Polizeigewerkschaft, die wir hier haben, die sieht das ähnlich. Die sagt aber auch, wir müssen die Ausbildung insgesamt besser machen eigentlich, wenn wir sie beibehalten wollen. Also kleinere Gruppen, mehr Evaluation mit den Polizeischülern und Schülerinnen und eine moderne Ausstattung, dass sie auch wirklich so ausgebildet werden können, wie es nötig ist für den Einsatz heutzutage. Und am Ende kann man sagen, beiden Gewerkschaften geht es um die Qualität und nicht darum, möglichst viele Leute durch die Ausbildung zu bekommen. Und die Frage, die sich dann jetzt stellt, ist, macht Hamburg diesen Schritt mit oder bleiben sie beim alten Modell?
Ja, gerade wenn du sagst, den Gewerkschaften, geht es dann auch um die Qualität der Leute, die zur Polizei kommen und nicht unbedingt um die Masse. Also da wird es dann ja möglicherweise das Ziel auch hinten runterfallen, tatsächlich 500 neue Stellen zu schaffen. Aber was sagt denn die Polizeiführung, was sagt Polizeipräsident Falk Schnabel zu der Forderung, jetzt gar keine Polizisten mehr mit mittlerer Reife in Zukunft einzustellen oder in die Ausbildung zu bringen?
Ja, am Montag wurden mehr als 1000 Polizisten im Rathaus vereidigt und da habe ich am Rand mit Falk Schnabel gesprochen und er hat dann Folgendes gesagt.
Ich glaube, wenn man da Veränderungen will, muss das tatsächlich wohl überlegt sein. Heute bin ich jedenfalls froh, dass wir für junge Menschen, die mittlere Reife haben, ein attraktiver Arbeitgeber sein können. Und die Bewerberzahlen dort belegen es, dass das nach wie vor auch ein Bereich ist, wo Nachfrage besteht. Und dadurch, dass wir anders als in anderen Bundesländern einen relativ leichten Übergang vom sogenannten mittleren Dienst in den gehobenen Dienst später während der beruflichen Weiterentwicklung ermöglichen, glaube ich, dass jeder die Chance hat, auch diejenigen, die nach der mittleren Reife bei uns anfangen, ganz nach oben sich weiterzuentwickeln.
Genau, das heißt, es bleibt erstmal alles beim Alten. Es gibt den mittleren Dienst, es gibt den gehobenen Dienst und Schüler mit mittlerer Reife als auch mit dem Abitur können ihre Ausbildung oder das Studium bei der Polizei beginnen.
Und was immer man auch davon hält, auf jeden Fall dürfte es da unter diesen Umständen schwierig werden, tatsächlich so viele neue Polizeibeamte zu finden. Vielen Dank, Elias. Und dass neue Polizistinnen und Polizisten gebraucht werden, das zeigt auch folgende Meldung. Auch in Hamburg ist die Zahl politisch motivierter Straftaten deutlich gestiegen. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage der CDU hervor. Danach gab es 2024 eine Zunahme von mehr als 70% im Vergleich zum Vorjahr. Fast die Hälfte der Taten hat die Polizei im Bereich rechte Gewalt erfasst. Die machen den größten Anteil aus. Den stärksten Zuwachs gibt es aber bei der sogenannten religiös-ideologisch motivierten politischen Kriminalität. Darunter fallen dann zum Beispiel Taten aus dem Bereich Islamismus. Mark Terenzi. Bei dem Namen klingelt bei vielen von euch bestimmt was, dass der mal im Dschungelcamp war, daran konnte ich mich auch noch erinnern. Der mittlerweile 46 Jahre alte Sänger ist auch bekannt durch seine, wie soll ich sagen, sehr öffentlich ausgelebte Liebe zu Sarah Connor und durch seine Beziehung mit Verena Kehrt. Die war auch mal mit Oliver Kahn zusammen. Tränen, Trennung, toxische Leidenschaft sind so Stichworte, die man in Boulevardmedien zu ihrem Verhältnis zu Mark Terenzi findet. Und heute haben sich die beiden vor Gericht wiedergesehen. Angeklagt war Terenzi. Er soll seine Ex-Freundin nämlich vor 2 Jahren in einem Hotelzimmer in Hamburg misshandelt haben. Riesenpresseauflauf heute beim Prozess. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner hat die Verhandlung auch verfolgt. Elke, wie ist denn Terenzi so vor Gericht aufgetreten?
Oh, sehr selbstsicher, muss man sagen. Also eigentlich wie so ein Star. Man hätte denken können, er kommt ja zu so einem ganz glamourösen Auftritt auf irgendeiner gut ausgeleuchteten Bühne, wo er gleich singen wird. Aber nein, es war ein Gerichtssaal. Aber er hat posiert vorm Saal. Er hat da sehr aufrecht gestanden, gut gekleidet, offensiver Blick, hat Küsschen hier und da an irgendwelche Zuschauerinnen, die er kannte. Also er hat sich da, fand ich, so sehr siegesgewiss gegeben. Und dieses offensive Lächeln, so würde ich es jetzt mal nennen, hat er auch während des Prozesses eigentlich fast die ganze Zeit beibehalten.
Vielleicht muss man auch noch mal im Detail sagen, was hast du heute erfahren? Was wird ihm da genau vorgeworfen?
Na, das Ganze spielt in einem Hotelzimmer im August vor 2 Jahren. Die beiden sollen sehr betrunken gewesen sein, beide. Also bei ihm wurden später auch noch, ich glaube, 1,6 Promille gemessen. Das war aber auch schon Stunden später. Also er war wirklich betrunken. Und es soll da zum Streit gekommen sein. Worum es genau ging, ist nicht so richtig aufgeklärt. Verdacht war, es ging irgendwie um Eifersucht, dass er eifersüchtig war. Sie hat ihm aber wiederum auch vorgeworfen, dass er von ihrem Geld leben würde. Also Eifersucht, Geld, Alkohol, würde ich mal sagen. Das war die Mischung, die zu dem Streit geführt hat. Und dann ist es tätlich geworden. Also man... Er soll sie dann in diesem Streit irgendwann wohl zu Boden geschubst haben, dann soll er sie über den Boden gezerrt haben. Sie hatte vor der Polizei gesagt, Richtung Balkon, er habe ihr angedroht, sie vom Balkon zu werfen. Dabei soll auch ein Fingernagel von ihr abgerissen sein. Also sie hatte auch so Schürfwunden und leichte Verletzungen. Und deswegen war er wegen Körperverletzung angeklagt. Er selbst, muss man dazu sagen, hat das Ganze aber andersrum dargestellt. Er hat sich als das Opfer und sie als die Täterin dargestellt, hat gesagt, sie sei immer so total aggressiv gewesen, auch vorher schon, sei an dem Tag auch völlig ausgerastet. Und wenn sie in so einem Zustand sei, dann könnte man sie auch gar nicht mehr einfangen. Und er hätte aus dem Hotelzimmer nur noch fliehen wollen, aber sie habe ihn festgehalten, zurückgezerrt. Also er hat es umgedreht und gesagt, ich bin das Opfer, sie ist die Täterin.
Und diese Ansicht hat er ja offenbar sehr selbstsicher heute vor Gericht vertreten. Wie ist denn Verena Kehrt dann aufgetreten?
Na, ganz anders. Also sie hat natürlich die Geschichte ganz andersrum erzählt, nämlich, dass sie das Opfer ist, dass er sie attackiert hat. Und sie hat auch sehr, ja, sie war sehr außer Fassung. Sie hat immer wieder geweint zwischendrin, sie hat total gezittert. Es musste sogar mal unterbrochen werden. Also so, sie wirkte schon sehr betroffen von der Situation. Gleichzeitig war es so, dass sie das auch alles so sehr, sehr blumig geschildert hat, wo man auch das Gefühl hatte, okay, vielleicht ist die eine oder andere Stelle auch so ein kleines bisschen aufgebauscht. Also man hat das so gesehen, wie sie aufgetreten ist, so verzweifelt. Und hat aber immer, ich habe so eine gewisse Grundskepsis aber doch auch empfunden, muss ich sagen.
Terence ist am Ende ja auch freigesprochen worden, konnten die Vorwürfe also nicht bewiesen werden?
Sie konnten nicht bewiesen werden, genau. Also es ist jetzt nicht bewiesen, dass es nicht so stattgefunden hat, muss man auch sagen. Es war jetzt kein Freispruch im Sinne von erwiesener Unschuld. Es war ein in dubio pro reo, sprich im Zweifel für den Angeklagten. Und es ging halt vor allem um diese eine Situation, von der Verena Kehrt gesagt hatte, er hätte sie über den Boden geschleift. Und da sagte die Richterin, naja, es kann aber auch sein, dass es einfach ein Gerangel war, weil er das Zimmer verlassen wollte, sie ihn festhalten wollte. Es ging dann um den Koffer und dass es einfach ein Gerangel war und eben nicht, dass er sie geschleift hat, um sie dann sogar vom Balkon zu werfen. Und deswegen im Zweifel für den Angeklagten. Die Richterin sagt aber auch, was ganz klar geworden ist, das war eine so wörtlich toxische Beziehung und die beiden hätten sich gegenseitig Verletzungen zugefügt.
Wann, glaubt ihr, wurde das erste vegetarische Restaurant in Hamburg eröffnet? So 90er Jahre vielleicht, hätte ich jetzt gesagt. Und es ist auch nicht ganz falsch. Es sind allerdings die 1890er Jahre. 1892, also vor mehr als 130 Jahren, wurde die erste vegetarische Gaststätte in Hamburg eröffnet. 1903 ist sie dann in die damals neuen Alster-Arkaden umgezogen. Tolle Geschichte. Und warum erzähle ich euch das alles? Weil vor mir hier auf dem Studiotisch historische Fotos aus der vegetarischen Gaststätte liegen und die haben wir, also der NDR, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz animiert und so das alte Restaurant sozusagen wieder zum Leben erweckt. Und mitgebracht hat die Fotos Oliver Ende, der war an dem Projekt ganz vorne dabei, mit beteiligt. Oliver, du hast diese alten Aufnahmen hier auch mitgebracht. Wie kommst du daran?
Moin Ole. Vielen, vielen Dank. Also ich habe die ganzen Aufnahmen von meiner Mutter bekommen, weil dieses vegetarische Restaurant tatsächlich recht lange im Familienbesitz war. Insofern konnte ich da netterweise auf Familiengeschichte und auf viele tolle Bilder dann auch zugreifen.
Ja, das ist ja wirklich auch erstaunlich, was du hier für Material mitgebracht hast, ehe wir dazu kommen. Was gab's da so zu essen?
Ach so, also ich hatte ja eine alte Speisekarte, das war ganz lustig. Es gab halt zum Beispiel Bratkartoffeln mit Spargelfrikassee oder Grünkohl mit Bratkartoffeln und Spiegelei oder Kartoffelpüree mit Staudensellerie, sowas. Das waren halt die Gerichte, die auf der Speisekarte standen, so für 35 Pfennig damals. Das ist natürlich.
Okay, und das wollten die Leute offenbar essen. Krass, ja, cool. Und wenn ich mir hier so ein Bild angucke, ich habe ja eins vor mir liegen, man sieht wirklich ein Restaurant, wie es Anfang des 20. Jahrhunderts ausgesehen hat, so große Lampen, so mit Jugendstilverzierung. Es hängt noch so ein, es hängen so Zierteller an der Wand. Es ist so eine geblümte Tapete, Holzstühle. Ja, man sieht so den Stil der Zeit. Was ist daraus dann geworden in diesen Film, in diesem Bewegtbild, die du erzeugt hast?
Also es war sehr, sehr spannend. Ich hatte halt die Anforderung, diese alten Bilder zu nehmen, sie dann auf unsere Zeit umzubauen und da dann auch Menschen reinzusetzen. Also zum einen hatte ich das dann erst eingefärbt, so mit das ist jetzt ein bisschen Nerdkram, Nerdgerede, aber mit neuralen Filtern in Photoshop. Damit kann man halt per Klick und teilweise auch ein bisschen Handarbeit dann die Bilder einfärben. Und anschließend können dann mit generativen KI-Tools dann auch in Photoshop, kann ich dann zum Beispiel einen Stuhl auswählen und den Bereich drumherum und dann sagen, hier soll zum Beispiel eine Person im Stil der 1920er Jahre sitzen. Und dann beschreibt man so ein bisschen die Kamerafahrt und was dann passieren soll. Und dann kommt da wirklich ein sehr, teilweise sehr, sehr überraschend, also wirklich gute Ergebnisse raus, wo man nachher teilweise nicht mehr sehen kann, ob es realistisch oder künstlich generiert ist.
Wow, also deine Familiengeschichte und die Geschichte dieses vegetarischen Restaurants ist so richtig zum Leben erweckt. Was war so für dich die größte Herausforderung oder was hat es dann am Ende aufwendig gemacht?
Mhm. Zwei Szenen waren sehr aufwendig. Also zum einen hatte ich alte Kupferstiche aus Hamburg. Der Beitrag fängt ja mit dem Hamburger Brand von 1842 an. Und was auch aufwendig war, war eigentlich hauptsächlich die Menschen in die Bilder reinzusetzen, also ins Restaurant zum Beispiel.
Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Hättest du gedacht, dass es so gut wird?
Nein. Also ich arbeite schon relativ lange mit KIs und ich weiß ja, was da mittlerweile geht. Und ich habe eben 2 Wochen Zeit gehabt, um da wirklich ein gutes Ergebnis zu machen und war natürlich höchst motiviert, weil es eben auch Familiengeschichte ist. Deshalb habe ich da natürlich nochmal extra viel Augenmerk drauf gelegt und mit sehr, sehr viel Liebe dran gearbeitet. Wobei Liebe ist immer dabei.
Und dass da ganz viel Liebe drin steckt, das könnt ihr auch am Ergebnis sehen. Schaut euch die spannenden KI-Bilder aus der Hamburger Stadtgeschichte gerne mal an auf ndr.de/vegetarisches Restaurant. Und jetzt ist wieder Zeit für mein liebstes Wochenendritual. Daniel Kaiser aus der Kulturredaktion ist da und er hat ein Geräusch mitgebracht. Das hat etwas damit zu tun, was an diesem Wochenende in Hamburg kulturell los ist und ich darf's raten.
Und genau, und diesmal ist es sogar ein kombiniertes Geräusch. Klingt komplizierter als es ist. Was könnte das wohl sein?
Das ist eine alte Dampflok und dann schreit da jemand. Ist das schon die Kombination Schrei und Dampflok?
Ja. Was könnte denn in einem Dampflok, ist ja kein neuer Zug, sondern es ist ja eher so.
Ganz alt. Alt, ist das ein Silbenrätsel?
Nein, Dampflok. Da passiert irgendwas in diesem alten Zug.
Ah, da passiert was. Mord im Orient Express.
100 Punkte hat der Kandidat.
Wie bin ich darauf jetzt gekommen,
ich weiß
Daniel?
Es auch
ich
nicht.
Hab's in deinen Augen gelesen.
Mord im Orient Express als Bühnenshow im CCH. Also Hercule Poirot muss ran und diesen Mordfall aufklären. 4-mal an diesem Wochenende im CCH. Also richtig mit großen Kulissen und hin und her geschieben. Großes Besteck und riesen Soundtrack. Aber man muss sagen, die Karten sind nicht ganz billig. Das muss man sich gönnen können. 70 bis 110 Euro. Also schon ein Theaterabend für das größere Portemonnaie, aber ich glaube, das klingt nach einer ganz coolen Show eigentlich.
Richtig gut.
Es gibt aber natürlich auch noch was fürs kleinere Portemonnaie, umsonst und draußen. St. Georg, das Stadtteilfest auf der langen Reihe mit Bühnenprogrammen an diesem Wochenende, morgen und übermorgen. Und im Bergedorf steigt am Wochenende wieder der Kranmarkt von 11 bis 16 Uhr jeweils entlang der Seranstraße mit diesem frisch restaurierten historischen Kran. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ja wirklich eine ganz pittoreske, wunderschöne Ecke in Bergedorf. Und ich habe mir erlaubt, jetzt noch einen Tick Hochkultur auch noch mit reinzubringen. Es gibt ja dieses Komponistenquartier in der Neustadt, in diesen
Allerdings.
Alten Häusern. Und da wird in so kleinen Räumen erzählt Hamburgs Musikgeschichte. Also gibt es ja das Brahms Museum, CPE Bach und Telemann und so. Und die feiern in diesem Jahr einen 10. Geburtstag. Und da ist jetzt immer an Wochenenden ein Komponist im Mittelpunkt. Und diesmal ist das eine Frau. Die Schwester von Felix Mendelssohn, nämlich Fanny Mendelssohn. Und da gibt es jetzt morgen den ganzen Tag an einem Fest, Samstag, ganz viel Musik, ganz viele Führungen. Man erfährt ganz viel. Und überhaupt lohnt der Ausflug ins Komponistenquartier in der Peterstraße. Auf jeden Fall ein ganz schöner Kulturort in Hamburg.
Daniel, wir drohen uns zu verquatschen. Zum Abschluss möchte ich aber noch einmal dieses tolle Geräusch hören.
Wie? Also wir können selbst so ein Reenactment machen vom Mord und Orient
Mord im Orient Express. Ich möchte nicht das Opfer spielen. Vielen Dank, Daniel.
Bis dann.
Das war's für heute, für diesen Freitag und damit auch für diese Woche. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, gegebenenfalls auch wunderbare Maiferien, in die ihr vielleicht startet. Und wenn ihr mögt, eine frische Folge Hamburg heute gibt's dann wieder am kommenden Montag, dann mit meiner Kollegin Maiken Nielsen. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.